Du bist total gestresst, hast das Gefühl, ständig zu wenig Zeit zu haben, vor allem zu wenig Zeit für die wirklich wichtigen Dinge und wünschst dir mehr Schwung und wieder mehr Energie in deinem Leben. Dann nimm dir die Zeit und komm auf ein Yoga-Wochenende mit mir bei meinem Wellbeing-Retreat. Zeige dir nicht nur meine persönliche Morgenroutine, um mit voller Kraft und Energie in den Tag zu starten, sondern du lernst auch mehr über Yoga, über Meditation und Atemtechniken, um einerseits Stress abzubauen, aber auch wieder mehr Balance zu finden. Dir warten dort spannende Vorträge, du lernst mehr über Journaling und wie du deine Gedanken ordnen kannst und so mehr im Moment dein Leben genießen lernst. Kreiere das Leben deiner Träume, finde wieder mehr Balance und komm auf ein Yoga-Retreat mit mir. Alle Infos dazu in der Video- oder Podcast-Beschreibung oder auf meiner Webseite www.marcelclementiyoga.com. Eine Frage davor noch von mir, und zwar, du hast diese Karotte beschrieben, der wir nachlaufen oft. Dieses, ja. Wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Auch diese Rastlosigkeit, die, denke ich, viele beschäftigt. Welchen Einfluss, glaubst du, hat Social Media, also Instagram, TikTok und Co., auf unsere mentale Gesundheit?
Ja, also ich habe mich auch wissenschaftlich damit ein bisschen befasst. Ne? Das heißt, Teil dessen, was ich sage, ist einfach wissenschaftlich in Studien erhoben worden. Zum einen gibt es bestimmte Algorithmus-Trends, ne, die uns, wenn wir zum Beispiel nach Diäten suchen, immer mehr schlanke Personen anzeigen, immer mehr Leute, die ganz doll lächeln und mit diesem schlanken Bild dann das Leben führen, was wir uns eigentlich wünschen. Und das kann uns in Spiralen reinsaugen und das kann auch dazu führen, dass wir in Essstörungen landen. Aber es muss davor natürlich auch eine Vulnerabilität dafür geben. Es kann uns ein Leben suggerieren, was so in der Realität nicht stattfindet und uns dann am Ende unglücklicher machen. Ne? Wenn du immer siehst, dass jemand wahnsinnig glücklich ist und genau das Leben führt und genau in diesen Urlauben ist, dann vergleichst du ja dein eigenes Leben. Und das eigene Leben hat halt 24 Stunden, wo wir ein bisschen auf Toilette sitzen, ein bisschen schlafen, ein bisschen essen, ein bisschen rumdösen, ein bisschen uns langweilen, ein bisschen rumscrollen. Also das normale Leben ist ja ganz normal. Wir sehen nur diese Ausschnitte nie auf Social Media. Und deshalb kann es da einen ungleichen Vergleich geben. Und Vergleiche mit anderen machen uns eigentlich per se unglücklich, weil wir vergleichen uns eigentlich mit einem Bedürfnis, was wir in uns haben, und der besten Version von jemand anderes, der gerade dieses Bedürfnis vermeintlich lebt. Natürlich sehen wir nicht, wie das Video entstanden ist, wie viele Versuche es gekostet hat, was eigentlich da an dem Ort stattfindet, wie eigentlich der Ort aussieht, wie der Person es eigentlich geht, etc. etc. Und das sind ganz viele Faktoren, die letzten Endes ein anderes Bild von der Realität kreieren, das es so tatsächlich nur in der Fantasie oder eben auf Social Media gibt.
Mega. Also mega erklärt, total wichtig. Das ist etwas, mit dem ich mich im Podcast total beschäftige. Und auch der Vergleich im Yoga ist ja etwas, was wir ablegen wollen. Wir schauen nicht links und rechts, was macht der andere auf seiner Yogamatte, sondern bleiben bei uns. Und da ist Social Media natürlich einerseits voll die Möglichkeit, dass wir uns connecten, dass man sich austauscht, dass man eine Community aufbaut. Aber gleichzeitig denke ich auch, so eine große Gefahr, dass man da reinrutscht in dieses Vergleichen. Der Algorithmus spielt dann natürlich mit. Und ich sage da immer gern, wir vergleichen uns nicht mit Personen, sondern wir vergleichen uns mit Illusionen. Also das ist ja, selbst wenn man sagt, es ist nur das Highlight-Leben von jemandem, wir wissen nicht einmal, ob dieses Highlight-Leben überhaupt real ist, weil ich war vor kurzem in Italien, ist auch schon wieder länger her, um ein paar Tage die Batterien aufzuladen, und bin auf so einem Balkon gesessen und habe ausgeschaut zum Sonnenuntergang und wollte einfach mal den Moment genießen. Und unter mir ist so ein Pärchen gesessen, 2 Meter weit auseinander, nur auf ihr Handy geschaut. Dann haben sie sich irgendwie zum Fotoshooting verabredet, sie setzt sich auf den Schoß, Bussi Bussi, und schön in die Kamera gelächelt, und kaum war das Fotoshooting vorbei, sind sie wieder 2 Meter weit auseinander gesessen und haben nur in ihr Handy geschaut. Und wenn man das sieht im Bildschirm, denkt man sich, bah, so toll, die sind im Urlaub, so liebevolles Paar. Wann fahre ich wieder mit meinem Partner oder meiner Partnerin in Urlaub? Wann halten wir uns wieder so in Arm? Und das darf man nicht vergessen, dass das wirklich nur kleine Ausschnitte sein von einem großen, großen, großen Ganzen.
Ja, ich glaube, es ist viel, viel wichtiger, wenn man sich schon vergleicht, sich mit seinem eigenen Weg zu vergleichen, welche Schritte bin ich schon gegangen und wie viele Meter habe ich gemacht. In dem Moment, wo ich die ganze Zeit mit meiner Entwicklung bin, ne, sehe ich das ja manchmal nicht und bin auch ganz schön hart mit mir im Gericht. Und das andere ist, ja, zu wissen, dass wir eigentlich immer den Kürzeren ziehen, wenn wir uns mit irgendwelchen kleinen Momentaufnahmen von Leuten vergleichen, dass das eigentlich immer Unglück bringt und das dann abstellen zu können. Ja, ich glaube, Social Media hat Chancen und Gefahren und je gesünder wir sind, je mehr wir in uns ruhen, desto mehr wird es zu einer Chance und umgekehrt, je tödlicher kann der Kreislauf werden, desto je vulnerabler und ungesünder wir eigentlich in uns sind.
Mhm. Schinksack, in uns ruhen, finde ich ganz, ganz wichtig. Da abschließend zum Vergleich noch, gerade am Wochenende hat mir jemand gefragt, was ich glaube, was ein zufriedenes, dankbares Leben ausmacht und dass man Dankbarkeit quasi hat, weil wenn man sich einen Bettler anschaut, dann geht es dem schlechter wie mir. Und also es war ein erwachsener, älterer Herr, der mir einfach gefragt hat, ganz liebenswert, liebenswerter Blick und der einfach ernst gemeint hat, ja, ist das der Weg? Und dann habe ich zu ihm gesagt, nein, ich glaube nicht, dass das der Weg ist zur Dankbarkeit, weil man soll sich auch nicht nach unten vergleichen. Weil was wäre, wenn dieser Bettler jetzt im Lotto gewinnt und dann mehr hat wie ich? Bin ich dann auf einmal unzufrieden mit dem, was ich habe. Also sich weder nach oben zu vergleichen und zu sagen, ma, die sind im Urlaub, ma, die haben so eine schöne Figur, ma, der ist so erfolgreich, aber auch nicht nach unten. Schau, die haben gar nichts und deswegen bin ich dankbar und deswegen bin ich glücklich. Sondern, wie du schön gesagt hast, sich mit sich selber vergleichen mit, okay, wie ist es mir noch vor 3 Jahren gegangen beruflich und was habe ich jetzt schon erreicht? Oder wie war mein Körper vor einem Jahr, wo ich noch keinen Sport gemacht habe und wie hat er sich jetzt verändert? Oder vor allem, was noch viel wichtiger ist, wie hat sich mein Wohlbefinden verändert in meinem Körper?
Ja, genau. Und ja, mit dem Vergleichen, ne? Wir als Mensch, weil wir unsere Rangordnung früher im Rudel definieren wollten, haben leider immer die Tendenz dazu und das ist auch, glaube ich, ein Prozess, das nicht mehr so zu machen in dem eigenen Leben und auch eine Reise und da auch mitfühlen, mit sich selber umzugehen, ne? Zu sagen, hey, anscheinend habe ich gerade ein Bedürfnis, was sehr unbefriedet ist. Was gibt es da eigentlich in mir? Es kann ja auch immer ein Hinweis sein, mal in sich reinzuhorchen, was man eigentlich für ein Bedürfnis hat.
Und gelingt dir das selbst immer? Weil jetzt als Psychologe hast du die Theorie, ist es dann immer so, dass du sagst, okay, jetzt denke ich deshalb so oder analysiert man sich dann selber? Wie kann man sich das vorstellen?
Ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall über die Jahre reflektierter geworden bin, nicht mehr aus diesen Mustern heraus so viel agiere, ne, dann nicht mehr im Autopiloten so bin, aber ich habe genug Momente, wo ich scheitere. Vor ein paar Tagen erst bin ich mit meiner Schwester aneinander gerasselt, wir beide voll in unseren Mustern drin. Sie wollte irgendwas ausdiskutieren. Ich habe schon wieder erahnt, wohin die Diskussion führen würde. Und ich habe dann gesagt, du, lass uns das mal parken. Ich habe irgendwie keine Lust, gerade darüber zu reden. Und dann später gedacht, hey, eigentlich hat sie sich ja Verbindung in dem Moment gewünscht und so. Also du, klingt mir auch nicht immer. Aber ich weiß mittlerweile mehr um die Mechanismen dahinter und kann es immer mehr integrieren. Und das ist das wieder zurück auf die Straße kommen, was ich auch angesprochen habe. Es ist nicht so wichtig, wie oft wir von der Straße wieder abkommen, sondern wie oft wieder raufkommen.
Schön. Also der Weg ist das Ziel.
Auf jeden Fall.
Cool, super. Danke für deine Ehrlichkeit. Finde ich mega wichtig und die Sachen, was ich anspreche. Also das ist ja ein ständiges Lernen und Teilen und deswegen, das Schöne ist, dass du wirklich vielen Menschen helfen kannst mit deinem Wissen und daher würde ich jetzt gern abschließend die letzten paar Minuten, die wir haben, die Fragen aus der Community stellen, wenn es für die passt, Lukas.
Sehr gerne.
Also an dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön für die ganzen Fragen. Es waren viele unterschiedliche Fragen. Großes Interesse war daran, warum du Psychologe geworden bist. Das hast du uns schon erzählt. Ich würde mal anfangen mit der Frage, wie kann man lernen, sich selbst zu akzeptieren?
Ja, ich glaube, ein ganz, ganz großer Schritt ist, die Gefühle zu akzeptieren, die da gerade in mir sind, ne? Und sich selber dort wahrzunehmen und ein Bewusstsein für sich selber zu entwickeln. Und das passiert viel, viel mehr in der Ruhe als in der Hektik. Und wenn wir diese Schritte einleiten, wenn wir immer wieder für Ruhemomente sorgen, wenn wir immer wieder Zeit in der Verbindung in der Natur zum Beispiel verbringen, wenn wir auch immer wieder Zeit mit Menschen verbringen, die uns gut tun, passiert das. Und sich selber akzeptieren hängt ganz häufig auch mit dem eigenen Selbstwertgefühl zusammen. Was tue ich, dass mir selbst einen Wert zuschreibt? Ne? Und wenn ich Zeit mit mir in der Stille verbringe, dann meine ich, ich bin es wert, mir die Zeit für mich zu nehmen. Das können aber auch manchmal so einfache Sachen sein, wie sich morgens mal ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, wenn wir uns zum Beispiel eincremen, mal ganz bewusst sich durchzukneten und zu spüren, wie fühlt sich denn gerade mein Bein an? Wie fühlt sich mein Arm an? Wie fühlt es sich an, wenn ich meine Hände auf die Brust lege? All das gibt uns selber einen Wert, natürlich auch, wie wir schlafen, wie wir uns ernähren, wie wir uns bewegen, und zahlt auf das Selbstwertgefühl ein. Und je höher unser Selbstwertgefühl ist, desto leichter fällt es uns auch. Und das passiert dann ganz automatisch, dass wir uns so akzeptieren, wie wir sind.
Also würde ich sagen, Selbstwert ist so ähnlich wie sich selber zu schätzen und auf sich zu achten.
Ja, sich selbst einen Wert zuzuschreiben, ne? Mhm. Das steckt da ja drin. Und genau, das wird natürlich auch viel durch die Kindheit beeinflusst. Ne? Wie haben wir das erfahren in unserer Kindheit? Wurde uns ein Wert seitens unserer Eltern zugeschrieben oder nicht? Oder war das immer an Leistung geknüpft? Aber ganz genau, wir können da viel heute für tun. Also unser Gehirn ist ja plastisch und wir können ja immer wieder neue Erfahrungen machen und unser Verhalten verändern, was auch wieder unser inneres Erleben verändert. Also es geht ja von beiden Seiten. Also wir können einmal unser inneres Erleben durch Erkenntnisse, die wir machen, verändern, aber wir können auch unser Verhalten verändern gegenüber uns selber und dann wird das unser inneres Erleben beeinflussen.
Mhm. Mega spannend. Also das ist auch so ein Thema, Selbstwert, Akzeptanz, wo ihr aus meiner Community warst. Das ist etwas, wo viele zu kämpfen haben und ich finde es schön, dass du schon mal sagst, sich selber einen Wert zu geben und sich auch Zeit zu schenken, um mal auf sich zu achten. Weil ich glaube, wir sind so gewohnt, für andere da zu sein und was zu leisten. Und viele beziehen, denke ich, den Selbstwert von Erfolgen im Außen. Aber dass so viel von innen abhängt und von deinem Innenleben. Und dass du auf dich achtest, dass du dir Zeit schenkst, um morgens, wie du sagst, die einzuschmieren oder eine Runde spazieren zu gehen oder mal eine Tasse Kaffee, Tee zu genießen. Ein bisschen Yoga zu machen vielleicht, zu meditieren, ja. Einfach das, was dir gut tut, weil ja dein ganzes Umfeld wieder davon profitiert, wenn du deine Batterien aufladest und wenn es dir gut geht und du nicht ständig quasi nach außen ausstrahlst, dir fehlt was und dir dann den Selbstwert holst im Außen von Komplimenten, von Likes, von Erfolgen in der Arbeit, die dich in der Schleife ja dann wieder süchtiger machen nach diesem Dopamin und nach diesen Höhepunkten und Glücksgefühlen, wo wir sagen, das wahre Glück ist eher ein Gefühl der Zufriedenheit, der Dankbarkeit und der menschlichen Beziehungen auch und ja, das Gefühlskarussell mit allen Höhen und Tiefen. Also finde ich mega spannend. Lukas, falls jetzt jemand zuhört, der Kinder hat selber und du bist selber Papa, wie kann man seinen Kindern Selbstwert geben? Ist es nur, dass man das Kind lobt oder wie kann jetzt jemand seine Kinder erziehen, dass sie irgendwann aufwachsen und sagen, okay, ich habe einen Selbstwert, ich kenne meinen Wert und ich habe nicht das Bedürfnis, 1000 Likes auf etwas zu kriegen, sondern ich weiß, wer ich bin und ich liebe mich so, wie ich bin. Was können Eltern machen?
Ja, also man kann auch Bock haben, 1000 Likes auf was zu kriegen und sich selber mögen. Denke, es geht sogar beides, aber ich glaube, wenn wir in diese Abhängigkeit geraten und sagen, daraus speisen wir unseren Wert von der Leistung, die uns im Außen attestiert wird, dann fängt es an, gefährlich zu werden, dann werden wir abhängig. Aber das ist eine große, große Frage und dazu gibt es tatsächlich auch schon viel psychologische Forschung und das, was so der Punkt ist, wo sich ganz viele darauf einigen können, ist emotionale Präsenz. Dass das Kind im den Bedürfnissen, die es hat, wahrgenommen wird und gesehen wird, aha, ein anderer Mensch, der sagt, okay, ich bin da und bin auch für deine Gefühle da und schneide nicht bestimmte Gefühle ab. Aus der Sache lernen Kinder, also quasi aus dem direkten Kontakt, aber es gibt noch einen zweiten Faktor, aus dem Kinder sehr viel lernen, und zwar am Modell. Wie geht jemand mit sich selber um und Wie agiert auch derjenige Beziehung aus im näheren Umfeld? Wie sind die Eltern untereinander? Das guckt sich ein Kind natürlich auch an und formt damit so seinen Prototyp von, wie die Welt funktioniert und wie viel ich wert bin. Und wenn man die zwei Sachen ganz gut im Griff hat, ist vielleicht das Falsche, aber ganz gut vorleben kann. Das heißt, wenn ich mit meinen Gefühlen im Reinen bin, kann ich auch mehr mit den ganzen Gefühlen, die ein Kind zeigt, ob es jetzt Wut ist, ob es Traurigkeit ist, ob es Freude ist, auch im Reinen sein und mit denen resonieren und dafür einen Raum schaffen. Und ich komme auch besser klar mit meiner Umgebung. Also das, was ich immer raten würde, ist bei sich selber aufräumen und emotional präsent zu sein und vor allem auch quantitativ Zeit zu verbringen. Nicht einmal alle 4 Wochen und sagen, da holt man das alles nach. Ein Kind braucht tatsächlich kontinuierliche Begleitung. Für manche geht es vielleicht nicht anders. Die können Wochenendeltern nur sein, aber die Zeit, die wir mit unseren Kindern verbringen, 75% der Zeit verbringen wir, bis unser Kind 12 ist im Durchschnitt. Danach folgen noch 25. Man kann sich dann überlegen, wie man das priorisieren möchte.
Du träumst von einer Karriere als Yogalehrer oder Yogalehrerin oder willst einfach mehr über Yoga, Achtsamkeit und Meditation lernen? Dann habe ich jetzt genau das Richtige für dich, und zwar meine neue 200-Stunden-Ausbildung in Linz und in Tirol, kombiniert an 4 Wochenenden und einer Intensivwoche im wunderschönen Pitztal in Tirol. Zeige dir all mein Wissen von Anatomie, Hands-on-Assists, Yoga-Business, also das volle Programm mit 3 verschiedenen Yoga-Stilen im Multistyle, Hatha, Vinyasa und Yin-Yoga. Danach bist du bestens darauf vorbereitet, findest deinen eigenen Yoga-Stil und kannst wirklich überall unterrichten oder machst diese Ausbildung für dich, um mal tiefer reinzutauchen, um die verschiedenen Meditationen und Yoga-Stile kennenzulernen, um dann selber von überall aus Yoga zu machen. Alle meine Angebote zu meinen Ausbildungen und Fortbildungen für Yogalehrer findest du wie immer auf meiner Webseite www.marcelclementyoga.com. Und ich freue mich, wenn ich dir auf deiner Reise begleiten darf.
Wahnsinn. Ja, gut, sich das nochmal vor Augen zu halten. Und auch so spannend, dass eine Erziehung alles bei sich selber beginnt. Und man hört auch da wieder, wie wichtig es ist, auf sich zu schauen und sich mit sich selber zu beschäftigen. Und ich glaube, dass viele Menschen Angst haben, dass das egoistisch ist, dass man sagt, nein, ich nehme jetzt Zeit für mich. Oder ich beschäftige mich jetzt mal für mich. Das heißt ja nicht, dass man alles andere, den Partner, die Partnerin, den Ehemann, die Ehefrau oder die Kinder oder irgendjemand anderen, Freunde, komplett ausschließt. Aber dass man selber wieder Priorität sein darf und sich die Zeit nimmt, um die Gefühle zu ordnen, die Gedanken zu ordnen.
Ja, unbedingt. Ne? Das lernt ja auch ein Kind sonst nicht anders, ne? Weil das muss ein Kind ja auch lernen von den Eltern. Und da wird bedürfnisorientierte Erziehung auch manchmal verwechselt mit wunschorientierter Erziehung. Ein Kind hat viele Wünsche, das heißt nicht, dass es im Tieferen das Bedürfnis ist. Wenn ein Kind gefragt wird, wie lange möchtest du aufbleiben, bis ich vor Erschöpfung einschlafe. Es ist aber nicht das Bedürfnis. Ein Kind braucht Schlaf. Das heißt, um 7 wird dann ins Bett gegangen. Der Wunsch ist ein anderer, das Bedürfnis des Kindes ist aber eigentlich zu schlafen. Und ein Erwachsener kann das manchmal besser sehen und deshalb auch für die Bedürfnisse eines Kindes sorgen. Und auch selber auf die eigenen Bedürfnisse lernen zu schauen, das lernt ja ein Kind auch am Modell, also am Vorbild der Erwachsenen. Also ja, beide Komponenten sind wahnsinnig wichtig.
Und deswegen auch Erziehung, weil es braucht ja Regeln, oder? Die man auch immer wieder
dann erhalten. Es braucht auch Regeln und Rahmen. Und unbedingt. Guck dir Kinder an, die das nicht haben. Ja. Es ist für ein Kind fast eine Belastung, das nicht zu haben, weil sie noch nicht damit umgehen können. Ne? Das ist eigentlich auch eine Bedrohung. Ne? Es braucht den schützenden Rahmen. Es braucht jemand, der diesen Rahmen herstellt. Man muss mal gucken, mit welcher Strenge drückt man das durch. Ich glaube, das kann sehr, sehr liebevoll passieren. Aber ja, unbedingt.
Ich merke das auch in meinem Leben immer öfter, dass es wichtig ist, Regeln zu haben und man nicht nur in den Tag reinlebt, sondern man seine Strukturen hat. Man hört oft, Regeln engen dich ein, aber mir gibt das Gefühl, wenn ich meine Routinen habe, wenn ich meine Regeln habe und was, das zum Beispiel esse ich nicht oder das mache ich nicht oder um die und die Zeit gehe ich ins Bett, dann gibt mir diese Regel wieder viel mehr Freiheit in der Zeit, wo ich, also zwischen diesen Zäunen quasi, kann ich mich frei bewegen und finde das Ja, total super, wie du das ansprichst. Ich selber habe noch keine Kinder, aber zwei Hunde AD brauchen strenge Erziehung.
Ja.
Super.
Und die akzeptieren dich ja dann auch, ne? Und für die ist es ja auch eigentlich angenehm. Also können wir sie jetzt nicht fragen, aber wenn das liebevoll passiert, ist das ein ganz, ganz schönes Miteinander.
Voll. Also alle Papas und Mamas da draußen, das kann man sich die Podcast-Folge auch zweimal anhören und ein bisschen zurückspulen, damit man das ja wirklich aufsaugen kann. Ich glaube, das sind oft Dinge, da muss man zwei, dreimal drüber lesen. Ich lese meine liebsten Bücher auch immer drei, viermal, um das wirklich alles aufzusaugen. Ja. Gut. Nächste Frage, Lukas. Auch dieses Thema ist öfter gekommen und finde ich persönlich auch sehr, sehr spannend. Wie geht man denn richtig, beziehungsweise kann man überhaupt sagen richtig oder vielleicht, wie geht man gesund mit Verlust um?
Ja, das ist gar nicht so einfach, weil Verlust ja eigentlich total der Kontrollverlust ist und wir wünschen uns Kontrolle und wir verlieren noch was meistens, Beziehung, die wir entweder uns gewünscht haben oder die wir auch tatsächlich gelebt haben und Beziehung, danach streben wir Menschen auch. Das heißt, das zahlt sich dann auch unmittelbar meistens negativ aufs eigene Selbstwertgefühl aus, wenn wir da was Wichtiges in unserem Leben verlieren. Und ich empfehle immer, mit diesen Gefühlen, die dann aufkommen, auch da zu sein. Also ich bin jetzt schon im längeren Prozess meines Großvaters, den zu verlieren und mit dieser Traurigkeit dann auch da zu sein und in Kontakt zu gehen. Und jetzt, wo ich es noch kann, wo er noch am Leben ist, kann ich diese auch ihm gegenüber transportieren. Und das schafft immer wieder ganz intime Momente. Was wäre das Leben ohne Traurigkeit, ne? Es zeigt uns ja an, dass uns etwas wichtig ist und dass es gerade nicht da ist oder dass wir dabei sind, es zu verlieren. Das heißt, es gibt dem Leben auch eine gewisse Wertigkeit oder den Verbindungen. Und auch die anderen Gefühle, die nach einem Verlust im Trauerprozess auftreten können, und das ist meistens die Trauer, ein Dach an Gefühlen, wo mehrere Gefühle drunter sind. Die Verzweiflung, es kann die Traurigkeit eben sein. Es kann aber auch manchmal Wut sein. Wut, warum fühle ich jetzt gerade so? Warum ist der andere gegangen? Also einfach diese Gefühle als Prozess nehmen, der für uns da ist, um letzten Endes uns gesund wieder auf unser Leben im Hier und Jetzt auszurichten.
Das heißt, ganz, ganz wichtig auf jeden Fall, diesen Verlust zu spüren und wahrzunehmen und so zu akzeptieren, wie er ist. Aber eine Frage, die ich mir dann stelle, ist, wie merkt man, ob dieses Gefühl jetzt nur präsent ist und es wirklich Trauer ist, die noch anhaltet und anhalten darf sozusagen? Und wann ist es Zeit, dieses Gefühl wieder loszulassen, um quasi weiterzumachen? Und da viele haben Fragen gestellt in Bezug auf ihre Beziehung, wenn jetzt jemand dich sehr enttäuscht, wie lange oder wann spürt man, man ist bereit, wieder zu lieben und zu vertrauen? Also das sind vielleicht jetzt zwei unterschiedliche Themen mit Verlust und aber.
Ja, also manchmal verlieren wir ja wichtige Menschen in unserem Leben und wir fragen uns, wie lange dürfen wir trauern? Ne? Dazu gibt es natürlich psychologische Definitionen, ab wann wird das eine Trauerstörung und wie viel Trauern ist noch natürlich, aber je länger man sich mit Trauern beschäftigt, desto mehr merkt man, die Prozesse sind sehr, sehr individuell und ich glaube, es ist auch sinnvoll, manchmal ressourcenorientiert traurig zu sein oder zu trauern, das heißt auch zu sagen, hey, da gibt es einen wichtigen Menschen und im Buch beschreibe ich das auch, ein guter Kumpel von mir hat seinen Vater verloren. Und er geht abends manchmal in Dialog mit ihm, ne, und bespricht Dinge, die an dem Tag passiert sind, dass er ihn vermisst und so. Das heißt, er hält die Verbindung im Geiste und im Herzen noch aufrecht. Und man darf sich auch immer wieder Phasen setzen, wo man sagt, hey, heute muss ich das und das erledigen. Da ist auch meine Trauer wie so eine kleine Handbremse. Ich weiß, ich richte diesen Zeitraum des Bewusstseins und des an dich Denkens für später ein und besuche dich dort in Gedanken und im Herzen. Also auch das zu machen, man muss dann nicht sich zwingen oder sich auch nicht die ganze Zeit von seiner Traurigkeit beherrschen lassen. Und meistens ist das so, wenn man diesen Prozess lebendig durchlebt, klingt das auch irgendwann wieder ab. Und teilweise, wenn jemand einen Partner verliert, mit dem er lange da ist oder wenn es eine ganz, ganz tiefe Verbindung gibt, dann begleitet das einen ein Leben lang. dann trägt man immer sein Gefühl dazu. Und das ist auch immer eine Erinnerung an diesen Menschen, dass er eben mal ganz wichtig war im Leben.
Was auf jeden Fall auch seinen Platz verdient im eigenen Gefühlsleben. Würdest du dann sagen, dass diese Gefühle zu spüren auch eine Entscheidung ist, dass ich sage, okay, heute kann ich nicht traurig sein, weil ich habe ganz ein wichtiges Ereignis oder Geburtstagsfeier von einem meiner Liebsten und es wäre jetzt einfach nicht fair, meine Trauer mitzunehmen. Ich packe sie jetzt in einen Schrank und am Abend, wenn ich zurückkomme, bin ich wieder traurig. Glaubst du, funktioniert sowas?
Ja, ich glaube, es funktioniert eher zu sagen, hey, ich resoniere mal mit meiner Traurigkeit, die ist heute da, wow, okay, die schwingt in mir, ich nehme dich wahr, weil was auch in der Forschung eher rauskommt, ist, dass wenn wir diese Signale, dieses Klopfen unserer Gefühle, die uns ja eigentlich Informationen vermitteln wollen, wahrnehmen, müssen die nicht immer und immer wieder klopfen und vor der Tür stehen. Ne? Und trotzdem gibt es Tage, wo wir uns generell nicht so gut fühlen und dann kann das nochmal überwältigender sein. Manchmal hilft es da, einfach mal aufzuschreiben und dem Ganzen dann Platz zu geben und zu sagen, hey, so fühle ich mich gerade, ich resoniere und investiere dann mal 20 Minuten oder eine Viertelstunde und kann dann erleichtert oder anders auf die Party gehen. Und andererseits kann es auch helfen, mal jemanden anzurufen und zu sagen, hey, ich bringe das ins Gespräch, in den Dialog, wie ich mich gerade fühle.
Hey Lukas, vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke und Geschichten und ich kann nur stundenlang mit dir weiterreden. Also ihr merkt, da ist schon, die Michelle hat recht gehabt, da ist ja gewisse Connection da. Also vielen Dank nochmal da an unseren gemeinsamen Verlag Drömer und Knauer. Ich sage immer Drömer und Knauer, es heißt Drömer Knauer, das muss ich auch mal aus meinem Hirn außerbringen.
Habe ich auch ganz, ganz viele Monate gesagt, bis ich mal liebevoll darauf hingewiesen wurde, dass es da keinen Unterzwischen gibt.
Sehr gut, dann geht's uns gleich. Auch da wieder eine Verbindung, das freut mich. Ein Ziel von dieser Folge oder ein Wunsch von mir ist es, dass sich einerseits generell vom Podcast Menschen mehr mit sich selber beschäftigen, mit Achtsamkeit, mit ihren Gefühlen, mit ihren Gedanken, mit ihren Handlungen auch oder wie ich sage, mit ihrem Handeln, so, wo ihr Leben hingehen soll. Und abschließend würde ich das gerne mit einer Frage aus der Community verbinden, um die Angst zu nehmen, zum Psychologen zu gehen. Also die Frage, wie hilft man jemanden, der Hilfe braucht, sie aber nicht annimmt? Und dann meine Frage dazu, was erwartet einen, wenn man mit einem Psychologen sprechen möchte? Und wie geht man da am besten vor und wann ist es wichtig? Du hast Journaling angesprochen, was ich mega finde. Also bin ein riesen Fan von Tagebuch und Sachen aufschreiben, von Gesprächen mit den richtigen Menschen. Aber wann ist der Punkt, wo man sagt, hey, da muss jetzt ein Experte her?
Ja, genau. Erstmal, wie man die Angst davor verliert. Es ist ein Experte dabei, als Psychologin oder Psychologe, also vor allem als Therapeutin oder Therapeut, der einem hilft, genau durch diese unangenehmen Erlebnisse, die man erwartet, durchzugehen. Der nimmt einen eigentlich an die Hand und ist dabei. Und das kann was ganz, ganz Wertvolles sein. Nämlich A, begegne ich bestimmten Gefühlen, denen ich vielleicht nicht begegnen möchte alleine. Und B, mache ich eine ganz wertvolle Beziehungsarbeit, dass da jemand an meiner Seite ist. Und das ist eigentlich ein Geschenk. Klar haben wir auch Angst, zum Arzt zu gehen manchmal, weil wir wissen, bestimmte Sachen sind da schmerzhaft und trotzdem wissen wir da auch, dass eine ganz, ganz befreiende Erfahrung hinterher, dass es uns meistens besser geht. Und ich würde auch an dieses Riesengeschenk denken, das uns diese Menschen machen können. Es bedeutet nämlich Freiheit, es bedeutet Selbstbestimmung, es bedeutet raus aus den alten Mustern, rein mehr in ein Leben, das selbstbestimmt wird und zufriedener gestaltet werden kann. Und wie kann man diesen Prozess angehen oder wann weiß ich, dass das einen Störungswert hat? Ich glaube, das muss nicht unbedingt immer einen Störungswert haben. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Frau, die ist, seitdem sie Kleinkind ist, stark zuckerabhängig, weil sie tief traumatische Erlebnisse hatte. Und die meinte dann zu mir, es ging doch anderen viel, viel schlechter als mir. Und sie hatte wirklich ganz, ganz tiefe, gravierende Erlebnisse in sich, die es, glaube ich, gilt, nochmal anzuschauen und zu bearbeiten, um im Hier und Jetzt ein zufriedeneres Leben zu führen, vor allem auch, um ihre Zuckersucht in den Griff zu kriegen. Und ich glaube, sich selber da nicht immer so unwichtig zu nehmen oder zu sagen, hey, das ist jetzt alles gar nicht so wild, sondern wirklich mal jemanden aufsuchen, der mit einem reden kann und da rein starten kann. Und wie kann man das machen? Der erste Schritt ist, kann über die Hausärztin sein, die einem was verschreibt. Wenn jemand sagt, der hat ein bisschen Patso da zu liegen und hat ein bisschen Cash, was er ausgeben möchte. Wo ist es eigentlich besser investiert als in der Arbeit und Begegnung mit sich selber? Weil das trägt man ein ganzes Leben mit sich. Das ist so, als ob man sich gesund ernährt, Sport macht, sich Schlaf gönnt, sich Zeit für sich gönnt. Das ist die beste Investition, die wir machen können. Weil wir profitieren davon und andere Menschen profitieren davon. Ab wann ist es störungswürdig? Das finden dann Psychologen und Psychologinnen im Gespräch raus. Das ist leider etwas, was uns Instagram nicht mitteilen kann oder Social Media. Da ist es meistens sehr stark vereinfacht. Und dafür haben wir unsere Anamnesebögen und unsere Befragung und unsere diagnostischen Instrumente, um das herauszufinden mit Menschen zusammen.
Ganz, ganz wichtig. Also super, dass du das nochmal teilst. Ich habe vor kurzem das erste Mal an Erfahrung gemacht mit einem Psychologen, und zwar war einer bei meinen Yoga-Retreats dabei, ein Kinder- und Jugendpsychologe. Ganz ein netter Kerl, und ich mache gerne so Fragerunden zum Kennenlernen, und man hat gemerkt, das ist erstmal ein super Zuhörer, hat ein super Gefühl auch für die Gruppe und hat ganz spannende Fragen gestellt, wie zum Beispiel, diese Frage stellt er den Kindern oft: Welches Tier bist du und warum? Und dann dürfen sie sich das Tier aus dem Regal außerholen. Habe ich total spannend gefunden und habe dann mit ihm beim Café auch so ein bisschen geredet über meinen Weg zum Yoga-Lehrer und meinen Werdegang und habe gemerkt, wie gut es tut, mit jemandem zu quatschen, der wirklich so einen großen Schatz an Wissen hat und einfach mal zuhört. Und ja, wirklich sehr, sehr wertvoll. Also da an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, nehmt diese Chance wahr. Es gibt tatsächlich kein besseres Investment als in sich selber. Ja, Lukas, das war's für heute. Also ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Ehrlichkeit und für die Einblicke in dein Leben. Wo können dich meine Zuhörerinnen und Zuhörer denn finden am besten?
Ja, diverse Kanäle, lukas.klaschinski, das ist der Insta-Kanal, da kann man mich gut finden. Natürlich auf meiner Internetseite lukas.klaschinski.de. So ein außergewöhnlicher Name, wie bei dir, den haben nicht so viele. Ne? so bin ich eben beste Freundinnen, dem Jakobsweg, Beats and Bones, also in diversen Podcasts, die ich mache. Ich hoffe, ich habe jetzt gerade keinen vergessen. Beste Vaterfreund, beste Freundin, ja. Überall eigentlich. Also am besten über meine Homepage, da kann man in alle Welten reinstarten.
Du machst 4 Podcasts.
5 sogar.
5? Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Ja, wenn man viel weiß, dann muss man ja viel teilen oder möchte viel teilen. Super, richtig cool. Dann vielen, vielen Dank. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal oder wenn wir uns persönlich treffen. Auf der Buchmesse, haben wir schon gesagt, haben wir uns leider in Leipzig verpasst, aber es klappt sicherlich ein anderes Mal. Danke,
Lukas. Ja, danke für deine tollen Fragen und dass du den Raum hier aufgemacht hast. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Bis dahin. Bis bald. Das war's mit der heutigen Folge vom Good Vibes Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn sie dir in irgendeiner Art und Weise weiterhilft, dann würde mich voll freuen, wenn du diesen Podcast teilst auf deinen Kanälen, mit deinen Freunden, wenn die Folge weiterschickst, damit sich mehr Menschen mit ihrer mentalen Gesundheit beschäftigen, mit Achtsamkeit, mit Glück. An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an meine Community für die ganze Unterstützung in den letzten Monaten und Jahren. Falls du Live-Yoga mit mir machen möchtest oder die ganze Folge früher hören willst, findest du alle Infos auf patreon.com/MarcelClementi und meine Angebote zu Yoga-Retreats und Yoga-Lehrer-Ausbildungen, wo wir uns mehr mit Yoga, Achtsamkeit und der Yoga-Philosophie beschäftigen, findest du auf meiner Webseite www.marcelclementiyoga.com. Und da wünsche ich dir noch ganz ein feines Tagele. Schau auf dich, nimm dir Zeit, um deine Energie aufzuladen, um Wohlbefinden zu kreieren in deinem Leben. Ich wünsche das wirklich von ganzem Herzen und freue mich jetzt schon wieder auf die nächste Folge. Bis dahin, alles Liebe, mach's gut und ciao, ciao.